SWR Kultur Hörbuch
Xerox Roman von Fien Feldmann Folge 8 Es liest Maria Wördemann.
Der Buchverkäufer steht noch immer vor seinem Geschäft. Er kann die Tüte da nicht liegen lassen. Wenn Bücher einfach so auf der Straße liegen, kauft natürlich niemand mehr eins in seinem Laden. Der Apfel verfärbt sich langsam hellbraun. Die Leute warten darauf, dass der Gehweg sich leert. Niemand sagt etwas. Der Buchverkäufer ignoriert sein Publikum, sehr professionell, als wolle er die vierte Wand nicht durchbrechen. Er schleift die Büchertüte nach drinnen und stellt sie auf den Verkaufstresen. Alle schauen ihm durchs Schaufenster dabei zu. Dann setzt er sich zitternd hinter die Ladentheke, desinfiziert sich die Hände mit Gel und rückt das Kartenlesegerät zurecht. Dieser unappetitliche Zwischenfall sorgte dafür, dass ich wie von einer riesigen, unsichtbaren Hand aus dem Himmel unsanft geschubst, ich konnte nichts dagegen tun, versehentlich ins Copy Plaza stolperte. Hier stehen 6 große Drucker nebeneinander, jeder mit einer Nummer auf der Klappe. 6 dazugehörende Computer stehen an der anderen Seite des Ladens. Es riecht nach Toner und warmem Papier, ein beruhigender Geruch, nach dem beunruhigenden Intermezzo mit dem Obdachlosen und dem Buchhändler. Ich bin die einzige Kundin. Mein letzter Besuch hier liegt nicht lange zurück. Damals hatte mich kurz zuvor ein deutsches Paar auf der Straße angesprochen. Sie fragten nach einem Copyshop, deshalb erklärte ich ihnen den Weg. Vielleicht wollten sie ihre Pässe kopieren, mussten ihre Flugtickets ausdrucken. Ich sagte, »Yes, you don't have that at the hotel, of course.« Sie nickten dankbar, als ich sagte, ich könnte gerne eben mitkommen, denn es sei nicht weit. Wir unterhielten uns über ihre Urlaubspläne. Ich fand es komisch, dass sie den ganzen Weg über ein bisschen kicherten. Ich war neidisch, dass sie fröhlich und unbesorgt den Copyshop betreten konnten, während ich dort nichts zu suchen hatte, aber ich ließ es mir nicht anmerken. Sie sagten sowas wie, »What happens in, Name der Stadt, stays in, Name der Stadt.« Ich dachte, dass es sich dabei um einen Insider-Witz handelte, der mich nicht betraf. Als ich am Copy Plaza anhielt und sie mich verwirrt ansahen, begriff ich es erst. Sie suchten einen Coffeeshop, keinen Copyshop. Einen Coffeeshop, natürlich. Gute Güte. Der deutsche Akzent war auch nicht gerade hilfreich gewesen. Ich konnte meine Enttäuschung nur mit Mühe verbergen. Ich verwies sie auf einen Coffeeshop in der Straße um die Ecke, erklärte ihnen mehr schlecht als recht, wie sie dort am schnellsten hinkämen. »Have fun«, sagte ich, meinte es aber nicht so. Jetzt, wo ich hier stehe, begreife ich gar nicht, warum ich mich so angestellt habe. Es ist einfach nur ein Raum. Mit Druckern, Computern und stapelweise Papier. Es ist ein neutrales Terrain. Vielleicht auch logisch. Es sind faszinierende Maschinen, moderne Drucker, das schon. Aber sie sind nicht meine Maschine, nicht mein Drucker. Wie das zwischen uns anfing? Es war ein Automatismus. Wie man auch automatisch mit Babys spricht, obwohl sie nicht antworten. Anfangs, als ich meinen Job antrat, hatte ich noch gar nicht das Gefühl, dass er zuhörte. Das kam erst Monate später. An den Moment kann ich mich noch gut erinnern. Es war früh morgens. Ich kam gerade von unten, wo ich mir einen Kaffee geholt hatte. Sales und Office Management saßen auf einer schmalen Couch in der Küche und unterhielten sich mit gedämpfter Stimme. Ich sagte, »Hey, guten Morgen. Wie geht's?« Sales sah mich an, lächelte nicht und sagte, »Sorry, ich bin gerade schlecht drauf.« Office Management lächelte auch nicht und sagte, »Es geht.« Dann wandten sie sich wieder einander zu und sprachen leise weiter. Ich wusste, dass diese Reaktion höchstwahrscheinlich nichts mit mir zu tun hatte. Trotzdem war ich, als ich oben die Bürotür hinter mir schloss, den Tränen nahe. Ich atmete ein paar Mal tief durch. Und nach jedem tiefen Atemzug machte der Drucker ein Geräusch und es verschob sich etwas in seinem Inneren. Erst glaubte ich, das sei Zufall, aber nach dem dritten Mal dachte ich, nein. Er atmet mit mir mit. Wie ein Mann, der bei der Geburt zur Unterstützung im Rhythmus seiner Frau atmet. Jetzt, wo ich schon wochenlang freigestellt bin und nicht mehr in mein Büro darf, nehme ich immer weniger Dinge wahr. Es ist mir auch alles nicht mehr so wichtig. Das Leben hat nur Bedeutung, wenn man es mit jemandem teilen kann. Früher verstand ich diese Obsession mit Beziehungen nicht so richtig, aber das war, bevor ich selbst eine hatte. Damals sagten mir die Leute, warte, bis du selbst eine hast, und dann wäre ich diesen Leuten am liebsten an die Gurgel gegangen. Jetzt stellt sich heraus, dass sie recht hatten. Ohne ihn gibt es die halbe Welt nicht mehr. Während ich früher jedes Detail registrierte, sehe ich heute bei anderen Menschen nur noch die Hälfte des Gesichts, meist nur die linke. Ich sehe eine halbe Nase, ein Auge, ein Ohr. Das macht persönliche Gespräche schwierig, aber naja, die will ich mit anderen auch gar nicht führen. Es ist übrigens gar nicht wahr, dass ich die ganze Zeit mit meinem Gerät spreche. Nur manchmal. Das ist auch gar nichts Ungewöhnliches. Menschen sprechen auch mit ihren Haustieren, mit Verstorbenen, mit Pflanzen. Und überhaupt, auch der menschliche Herzschlag wird von kleinen elektrischen Impulsen am Laufen gehalten. Auch wir sind Maschinen. Die Unterscheidung ist willkürlich. Mensch, Tier, Maschine. Irgendwann wird mir eine weltweite Emanzipationsbewegung recht geben. Ich bin einfach zu früh dran. Ich werde bestimmt nicht so eine Knalltüte, die auf der Straße heftig gestikulierend mit sich selbst spricht. So jemand, mit dem man den Blickkontakt vermeidet. Jemand, den man schon aus der Ferne wahrnimmt, weil man die Unruhe auf der Straße spüren kann. Jemand, dessen wegen man dann sicherheitshalber die Straßenseite wechselt. Jemand wie der Obdachlose mit seinen Büchern und dem Apfel. So jemand bin ich nicht. Warum gehen wir einfach davon aus, dass es nur eine Wirklichkeit gibt? Warum sollte sich jeder dieser einen Realität unterwerfen? Was wir sehen, ist nicht die einzige Wirklichkeit. Es gibt jede Menge Phänomene, die unser Wahrnehmungsvermögen bei weitem übersteigen. Phänomene, die unsere mathematischen Modelle aushebeln, unsere Vorstellungen von Logik radikal auf den Kopf stellen. Warum darf ich nicht nach denen leben? Unser Büro ist mein magischer Kreis und ansonsten bin ich nicht anspruchsvoll. Ich falle niemandem zur Last und man braucht sich nicht um mich zu kümmern. Ich habe meine Aufgaben doch gut erledigt. Reicht das nicht? Niemand hat mir vorgeschrieben, wie genau ich meine Arbeit machen soll und ob ich dabei laut mit dir sprechen darf oder nicht. Meine Fantasie, wenn man so will, ist eine weltliche Fantasie, die der konkreten Wirklichkeit näher steht als die meisten anderen Dinge, an die Menschen so kollektiv glauben, wofür sie übrigens nicht freigestellt werden. Meine magische Denkweise ist gar nicht so anders als ein geteiltes Realitätsprinzip, wenn das bloß mal jemand einsehen wollte. Andere Fantasien darf man hegen, am liebsten ein Leben lang. Diese gehört nicht dazu. Manche Menschen möchten dem chaotischen Stadtleben entfliehen, indem sie Schafhirten werden. Sie möchten in der freien Natur arbeiten, bei Prachtwetter auf dem Land, mit Tieren und Pflanzen, Sonne und Mond, lange Leinengewänder in der goldenen Stunde. Sie haben ein Selbstversorgerdasein vor Augen. Sie träumen von Wanderungen in die Ferne, über grüne Hügel, mit Säcklein und langem Wanderstock, ein Schäferhund an ihrer Seite. Die Schafherde folgt ihnen überall hin, dafür brauchen sie sich nicht abzumühen. Ab und zu machen sie eine Pause auf einem Stein, ziehen ein Taschenmesser hervor, um kunstvolle Motive in einen Stock zu schnitzen oder in eine Kaki zu beißen. Manche jener Menschen investieren tatsächlich ihr Erspartes, um diesen Traum wahrzumachen und dokumentieren ihn dann detailliert im Internet. Währenddessen fahren echte Schafhirten, beispielsweise in Südspanien, in einem alten, umweltschädlichen Geländewagen herum. Damit bewegen sie sich in dieser kargen, ausgetrockneten Landschaft fort. Sie brüllen aus dem heruntergekurbelten Fenster ihre Herde an, und wenn die nicht spurt, wird gehupt, bis sie tut, was von ihr verlangt wird. Dabei hallt der Lärm von den Hügeln wieder. Am nächsten Tag mache ich mich wieder auf. Mein Arbeitgeber hat mir einen Coach zugewiesen. Die Teilnahme an diesen Coaching-Sitzungen ist Bedingung dafür, dass mir ein Teil meines Gehalts weitergezahlt wird. So steht es in den Unterlagen. Heute ist mein erster Termin. Ich bin noch lange nicht beim Büro, als mein Telefon mich an den Termin erinnert. Ihr Meeting beginnt in 15 Minuten. In genau dem Moment erwischt es mich. Ich gehe gerade über eine kleine, gewölbte Brücke. Vom Wasser her steigt Kanalisationsgeruch auf. Ich habe den Blick auf mein Telefon gerichtet, deshalb sehe ich nicht, was auf mich zukommt. Im Nachhinein erinnere ich mich, vielleicht ein leises Quietschen gehört zu haben, aber ich war abgelenkt und habe es darum nicht als Warnsignal wahrgenommen. Der Zusammenstoß war unvermeidlich. Mein Körper wird an der rechten Seite auf Hüfthöhe von einem Fahrzeug gerammt, wodurch ich in Zeitlupe, so fühlt es sich an, auf das Straßenpflaster knalle. Dort bleibe ich erst einmal auf dem Rücken liegen, die Hände aus irgendeinem Grund auf der Brust gefaltet. Habe ich das beim Fallen automatisch gemacht oder erst, als ich da schon lag? Ich starre in den Himmel und fühle keinen Schmerz, meine ich. Bin ich jetzt tot? Oh, shit. Oh nein, es tut mir so leid. Alles okay? Ein Mann mit einer protzigen Goldkette beugt sich über mich und streckt mir die Hand hin. Ich ergreife sie. Ich bin doch nicht tot. Es geht mir eigentlich gut. Ich zittere bloß ein bisschen. An meinem Ellenbogen brennen Schürfwunden. Ich setze mich auf und merke erst dann, dass ich angefahren wurde. Von einem kleinen Straßenreinigungswagen mit Mini-Fahrerkabine und einem silbernen, sich nach oben verjüngenden Aufsatz auf der Ladefläche, an dessen Seite Besen klemmen. Es tut mir so leid. Geht's? Wo wollten Sie denn hin? Der Mann mit der Goldkette ist ein Straßenkehrer und er öffnet mir seine Beifahrertür. Ich steige einfach ein. In der Kabine passen er und ich gerade ebenso nebeneinander auf die graue Sitzbank. Er sitzt hinter dem großen Lenkrad. Erst jetzt sehe ich, dass er einen orangen Warnschutzanzug anhat. Vorhin, als ich kurz dachte, ich sei tot, war mir das nicht aufgefallen. Er bringt mich zum Büro. Ich habe keine Angst, entführt zu werden. Wir sausen mit dem kleinen Wagen an den Grachten der Innenstadt entlang, durch schmale Gassen, in die man mit einem normalen Auto nicht hineinfahren kann. Die Stadt wirkt wie eine Kulisse. Alles ist sauber gefegt. Wo ist der ganze Müll von neulich hin? Hat dieser Straßenkehrer das alles aufgeräumt? Jetzt ist es so sauber, dass ich mich frage, welcher Setdesigner hat sich das ausgedacht? Alles stimmt. Die Backsteinhäuser, die Boote auf den Grachten, die Poller am Gehwegrand, die rot-weiß karierten Deckchen auf den Tischen des Cafés an der Ecke. Hier geht alles von ganz allein. Schönheit zieht Schönheit an. In diesem Stadtteil haben alle Menschen gerade weiße Zähne. Der Straßenkehrer fragt mich, ob es okay sei, wenn er Musik anmache. Ich sehe aus dem Fenster und höre eine Stimme, die aus einem anderen Universum zu kommen scheint. Wir fahren weiter in Richtung Büro. Ich weiß genau, was ich tun muss, wenn ich einmal da bin. Der Plan kommt einfach so in mir auf, als hätte ich quasi aus dem Äther deutliche Instruktionen erhalten. Diese Mission wird möglicherweise gar nicht so einfach, aber ich habe nichts zu verlieren. Der Straßenkehrer wollte schon immer Straßenkehrer werden, schon als kleiner Junge. Müll hat ihn fasziniert. Er spielte früher nicht mit normalen Autos, sondern mit kleinen Müllwagen. Seinem Vater gefiel das gar nicht. Er hätte lieber gehabt, dass er Steuerberater wird oder irgendwas in der Finanzwelt und dann reich. Aber was macht man mit dem Geld? Sachen kaufen. Und was macht man zu guter Letzt mit den Sachen? Sie wegwerfen. Na also. Er setzt mich in der Nähe des Büros ab. Viel Erfolg, sagt er, als wisse er, was ich vorhabe. Als ich um die Ecke komme, ist das Büro verschwunden. Die Grachtenhäuserreihe scheint sich darum geschlossen zu haben. Das Büro hat man mit einem Kran herausgehoben oder es wurde von den anderen Häusern zerquetscht, platt gemacht oder in einem Sinkloch verschwunden. Auf dieser Höhe war doch früher die Klingel, neben der ebenfalls verschwundenen Holztür. Jetzt ist an dieser Stelle ein Fenster, zugeklebt mit vergilbten Zeitungen, damit man von außen nicht hineingucken kann. Die Zeitungen sehen so aus, als hingen sie da schon seit Jahren. Was ist passiert? Wer will mir hier einen Streich spielen? Vielleicht ist es wie mit einem dieser billige Teigwaren anbietenden Touristenläden, Waffeln oder Churros, große Gewinnmarge, die auf einmal aus dem Nichts auftauchen und genauso schnell wieder verschwinden. Ich sehe mich noch einmal um. Das braune Wasser, die Grachtenhäuser, die Ulmen. Ja, das erkenne ich alles. Sicherheitshalber gehe ich den Kai hinunter, um die nächste Ecke und einen anderen Kai entlang. Ich stand an der falschen Gracht. Da ist sie ja, die alte Holztür. Ich schleppe mich hin. Die Grachten sehen alle gleich aus und das Wasser ist überall gleich braun. Als ich das Bürogebäude nach all der Zeit betrete, sieht es so gut wie unverändert aus. Natürlich, warum sollte es auch plötzlich anders aussehen? Die Wochen der Freistellung fühlen sich an wie eine Ewigkeit, aber in Bürozeit ist diese Periode wahrscheinlich in 0, nichts verflogen. Der Marmor der Lobby. Hier kommen Menschen herein, Kunden, deshalb ist diese Etage mit Marmor ausgelegt, schimmert matt, wie immer. Es riecht sogar gleich. Nach demselben Papier und denselben Putzmitteln. Die Eintönigkeit des grauen Teppichbodens in den Büroräumen und im Flur wird immer noch von denselben Flecken und Verfärbungen unterbrochen, die durch die Sonne und das Verschieben von Möbeln entstanden sind. An den Wänden hängen dieselben gerahmten Poster. An der Glaswand, die einen der Besprechungsräume abtrennt, verblassen Post-its, die dort schon seit Monaten hängen. In der Küche brodelt dieselbe, selten gereinigte Kaffeemaschine wie eh und je. Immer noch räumen dieselben Menschen, Kolleginnen, die Tassen derselben anderen, Kollegen, in die Spülmaschine und sorgen dafür, dass die Maschine angestellt und ausgeräumt wird. Manche Pflanzen sind dem Tod inzwischen näher als früher, als ich hier noch regelmäßig herumlief, aber das ist nur logisch, das sind wir ja alle. Durch die halboffene Tür sehe ich Produkt. Er sitzt an seinem Schreibtisch und starrt angestrengt auf den Bildschirm. Produkt gibt sich immer große Mühe, alles so gut wie möglich zu erledigen. Bevor er etwas kauft, sieht er sich Vergleichswebseiten für kritische Konsumenten an, um den besten Preis zu finden. Er schwimmt jeden Morgen im Schwimmbad seine Bahnen und gibt anderen gerne Ratschläge. Ich kann nur sein hochkonzentriertes linkes Auge sehen. Der Rest seines Gesichts ist von ebenmäßigem, glattem Kunststoff. Er sitzt auf einem Hüpfball und hält sich dabei sehr gerade. Auf dem Mittelschichtsgymnasium ging ein Junge in meine Klasse, der ein Schwimmbad im Garten hatte. Dafür war er bekannt. Ein Klassenkamerad hatte ihn mal besucht und war auch zum Essen geblieben. Danach erzählte er der ganzen Klasse, dass in der Schwimmbadfamilie alle vor dem Essen ein großes Glas Wasser trinken müssten, damit der schlimmste Hunger schon mal gestillt sei. Ein anderer Junge, diesmal aus meiner Grundschulklasse, hieß Hendrik. Der weigerte sich, den Lehrerinnen und Lehrern zu gehorchen, wenn sie ihn nicht mit Hendrik the King ansprachen. Er zwang sie, ihn Hendrik the King zu nennen. Das hat er ein ganzes Schuljahr durchgezogen. »Du brauchst dich dafür wirklich nicht zu schämen, mein Name«, sagt der Coach, der für dieses Gespräch wahrscheinlich, grob geschätzt, 350 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung stellen wird. Nein, ich brauche mich dafür nicht zu schämen. Und trotzdem werde ich ihm nicht erzählen, dass ich gestern am Copyshop vorbeigegangen und versehentlich hineingestolpert bin. Auch von meiner Suche nach dem Paket werde ich nicht sprechen. Wie viel Mühe ich mir gemacht habe, ein Paket abzuholen, das letzten Endes gar nicht von uns bestellt worden war. Ich sage nichts von dem Zettel. Ich sage nichts. Ich denke an den Straßenkehrer und an meinen Plan. Das kann den Besten passieren, sagt der Coach. Nein, das passiert mir. Es ist wie mit dem Schlagzeugspielen. Je langsamer der Rhythmus, desto leichter kommt man aus dem Takt. Ich bin übrigens die einzige Mitarbeiterin, die freigestellt wurde. Dabei bin ich nicht die einzige mit Burnout. Trotzdem wundert man sich, dass es mich getroffen hat. Ein Burnout von dem bisschen Arbeit? Haha, als ob ein Regalauffüller einen Burnout bekommt. Eine Kellnerin, ein Callcenter-Mitarbeiter, eine Putzfrau, ein Rezeptionist. Die armen Würstchen der Gesellschaft mit ihren dummen Jobs. Mein Coach ist Anfang 50, sieht jedoch jünger aus. Er hat dunkle Locken und eine Jahreskarte fürs Museum. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder im Grundschulalter und geht am Wochenende an den Strand zum Surfen, bei Wind und Wetter. Er ist nicht immer Coach gewesen, sondern hatte erst einen schweren Job in einem Unternehmen, der ihn sehr unglücklich gemacht hat, und deshalb beschloss er, Coach zu werden. Und dann? Dann wurde er glücklich. All das weiß ich, weil er sein eigenes Leben häufig als Anschauungsmaterial heranzieht. Dieser Coach wird mich nicht verstehen. Er ist einer dieser Männer, die überzeugt sind, dass eine berufliche Karriere aus aufeinanderfolgenden Schritten der persönlichen Entwicklung und des persönlichen Wachstums besteht. Seine Hände liegen gefaltet auf dem Tisch, als würde er beten. Nach einer langen Rede über die Bedeutung meiner Freistellung, dass ich sie als Zeit für mich selbst sehen solle, ohne die ganzen Reize, dass ich mich ausruhen solle, um einen echten, tiefen Burnout zu vermeiden, geht er zur Zukunftsplanung über. Ich möchte gerne mit Ihnen über Ihre Ambitionen, Ihre Ziele sprechen. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
Ich sehe mich nirgends in 10 Jahren. Ich habe keine Zukunftsträume. Ich habe kein Ziel außer der Wiedervereinigung mit meinem Gerät.
Ich möchte mich nicht verbessern. Ich möchte nur sein. Ich hatte die vage Ambition, irgendwann den Ort zu verlassen, wo ich herkomme, und das ist mir gelungen. Mehr brauche ich nicht. Ich würde gerne mein Leben so akzeptieren, wie es ist, oder eigentlich, wie es vor meiner Freistellung war, und das genauso auch anderen gegenüber beschreiben, wenn sie fragen sollten, ohne Ausflüchte oder Erklärungen. Weil ich nicht antworte, schweigt auch der Coach. Er wartet. Nach einer sehr langen Stille sagt er, vielleicht ist das eine schwierige Frage. 10 Jahre sind natürlich sehr lang. Wir gehen es anders an. Steht Ihren Ambitionen irgendetwas im Weg? Gibt es auf Ihrem Weg Hindernisse? Ich denke an den blauen Zettel, an das anonyme Paket, das Paket, für das ich mein Leben aufs Spiel gesetzt habe. Gibt es ein Hindernis? Ich sage wieder lange nichts. Er auch nicht. Ich glaube, er findet mich anstrengend, aber er lässt sich nichts anmerken.